Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocasts, heute zum Thema Fasswein. Bernhard Schandelmeier sitzt hier, unser önologischer Berater, und wir starten.
Wir starten über das Thema Fasswein und zunächst vielleicht mal über marktfähige Weine. Es sind ja jetzt eher schwierige Zeiten in dem Fassweinumfeld. Trotzdem ist das wichtig, sich zu überlegen, wie man da vorgeht. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das vielleicht kostengünstig zu einer marktfähigen Qualität kommt. Auch wenn das für manche vielleicht unbefriedigend ist, weil man denkt, man müsste natürlich mehr bekommen, ist es aber so, dass natürlich nur marktfähige Weine überhaupt am Markt genommen werden. Und dazu würde es gehören, dass ich jetzt vielleicht einen fruchtigen, fehlerfreien Wein habe. Also das ist der Standard sozusagen, der Goldstandard in dem Bereich, dass ich keinen Böchse habe, dass ich nicht oxidativ bin. Veganer Ausbau scheint auch ein Kriterium zu sein.
Wird mehr und mehr nachgefragt.
Ja, also zumindest, wenn du auf jeden Anbieter reagieren können willst, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als veganen Ausbau zu machen. Dann ein Alkoholgehalt, der das passt, wo ich hin vermarkten will. Muss ich mir überlegen, will ich Landwein machen, will ich Qualitätswein machen. Rebsortenreinheit ist auch ein Thema, weil viele Weine mit zwei Rebsorten angeboten werden. Weiß nicht, Gewürztraminer, Riesling oder so wäre jetzt ein Beispiel. Und dort ist es dann notwendig, dass wenn ich zwei Rebsorten angebe, dann müssen die eben zu 100% aus diesen zwei Rebsorten sein. Es erscheint einem jetzt ein bisschen verwunderlich, während ich ja sonst diese 15% habe. Eben wenn ich auf jeden potenziellen Kunden eingehen will, dann brauche ich eben auch diese Reinheit. Dann sollten wir natürlich noch versuchen, eine Weinbuchführung zu machen, die transparent ist. Da kann man ein Herbstbuch führen. Da könnten wir vielleicht auch nochmal verlinken, die Videos, die wir zur Weinbuchführung auf YouTube haben. Da kann man auch nochmal die verschiedenen Prozesse nochmal nachlesen, dass man das dann vielleicht auch selber machen kann. Und sonst haben wir die ja auch in dem Weinrecht für Schule und Praxis, kommen wir immer wieder drauf. Da steht auch alles zur Weinbuchführung. Das lassen wir jetzt vielleicht in unserem Gespräch nochmal hinten dran.
Ich glaube, wir werden einfach mal konkret. Was würdest du sagen, welche sind die Verfahrensschritte oder diese Einflussfaktoren, die besonders auf die Qualität des Fassweins wirken?
Wir würden zunächst mal wollen eine kühle Lese am Morgen. Das klingt jetzt sehr banal, hat dann aber weitere Auswirkungen, weil wir nur bei einer kühlen Lese eigentlich die Mikroorganismen unter Kontrolle halten können und dann vielleicht auch schon mit einer moderaten Kühlung auskommen im weiteren Verlauf. Also eine kühle Lese wäre jetzt tatsächlich irgendwann in den frühen Morgenstunden. Das Problem beginnt eigentlich, wenn ich mal jenseits der 20 Grad bin. Dann habe ich eigentlich nahezu unkontrolliertes Wachstum von Mikroorganismen. Also das wäre Schritt Nummer 1. Dann würden wir da auch ein bisschen Enzym geben und ein bisschen SO2 könnte man auch flüssig geben. Die SO2 haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Haben wir auch ein YouTube-Tutorial, wenn ich nicht Bio bin, Ammoniumbisulfit als flüssige Lösung. Das KDS verliert sehr schnell an Wirkung, wenn der Behälter mal offen ist. Das wäre sozusagen der erste Baustein. Man täuscht sich nämlich, wie gut Wärmeübergang in Festflüssiggemischen ist. Der ist nämlich sehr, sehr schlecht. Kann man zum Beispiel mal erfahren, wenn man einen Bohneneintopf wärmt. Der brennt ja an, so schnell kann man gar nicht gucken. Wenn ich jetzt eine Buchstabensuppe warm mache, habe ich dieses Problem nicht. Und so ist es sozusagen auch der Unterschied zwischen einer Mostkühlung und einer Maischekühlung. Diese Festflüssiggemische, die haben sehr schlechten Wärmeübergang. Das heißt, wenn ich kühle Lese habe, kann ich die Trauben auch relativ lang stehen lassen in meinem Behälter, ich sag mal Maischewagen oder in der Ackerrolle. Und dann passiert gar nichts weiter. Wenn ich das in Schatten fahre, kann ich das durchaus auch bei 15 Grad mal mehrere Stunden stehen lassen und bin dann nicht unter Stress. Der nächste Punkt, den wir dann draufkommen, ist typischerweise die Vorklärung. Das ist immer so ein Dauerthema. Vor allem mit veganen Schönungsmitteln ist das gar nicht so leicht.
Ich rede das jetzt im Speziellen über die Flotationen, die wir normalerweise mit Gelatine, mit Flotationsgelatine fahren, wo wir dann vegane Alternativprodukte einsetzen müssten.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt kostengünstig arbeiten will und große Mengen, dann kommt man an der Flotation, führt da kein Weg dran vorbei. Ja, und da sind die meisten, oder ich weiß gar nicht, wie das, welches Verhältnis da jetzt ist. Also dadurch, dass vegan sich ja so durchgesetzt hat, ist das sehr weit verbreitet. Da ist scheinbar das eine Problem, dass die sind etwas teurer als Gelatine. Zumindest bei dem Erbsenprotein scheint das so zu sein, dass man das auch deutlich vorher ansetzen muss, dass sich das wirklich vollständig auflöst und die volle Wirkung hat. Also da steht ja ganz kurz umrühren, aber das scheint nicht so zu sein. Deswegen empfehlen manche auch nur flüssiges Erbsenprotein, ja, was dann wieder noch mit mehr Kosten verbunden ist.
Also, aber letzten Endes einfacher in der Hand haben, genau, und sicherer in der Wirksamkeit.
Und dann ist vielleicht eine Schwierigkeit, die es da gibt, auch wenn wir mit der Gelatine arbeiten, gibt es eigentlich nur, entweder ist es blank oder ist es nicht blank. Wenn ich damit arbeite, habe ich vielleicht so eine gewisse Resttrübung. Das kann auch irritieren. Wir haben dann auch empfohlen, da mal eine Trübungsmessung zu machen, aber das führt sicher zu weit. Das meiste ist eigentlich getan, wenn man das flottiert und dann habe ich den meisten Trub draußen. Also wenn man das jetzt mal als Trübungsmessung messen würde, ist blank, ist sozusagen gar keine NTU oder 10 NTU und dann bis 100 NTU, also dass ich so einen leichten Schleier da drin habe, das ist unproblematisch. Wenn ich größere Mengen an Trub mitvergehre, dann führt das haben wir immer wieder gesehen, in Versuchen führt das zu einer Reduktivität oder Böxer, das kann man jetzt nennen, wie man will, ist mir egal. Das wäre in diesem Bereich, wäre das auf jeden Fall nicht zielführend, denn das wollen wir hier vermeiden eigentlich. Das ist dann ganz wichtig, dass ich eigentlich mit dem vorgeklärten Muster reingehe.
Ohne Böxer ist, denke ich, ein gutes Stichwort. Was können wir da tun, um den Böxer im Fasswein zu vermeiden?
Ja, dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie man das mit der, ob wir irgendwo eine Temperaturberuhigung hinbekommen. So, dass wir, ich sag mal, im Bereich vielleicht 18 bis 22 Grad das vergären und dass wir nicht besonders warm vergären. Das könnte man jetzt entweder mit einer Kühlung machen, die man dann vielleicht auch gar nicht so aufdrehen muss, um noch an den Stromkosten zu sparen, oder auch vielleicht mit Wasser. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie viel Wasser man braucht. Das kann von 3 Liter reichen bis unter 1 Liter. Unter 1 Liter wäre dann noch vergleichsweise kostengünstig. Vor allem, dass man, wenn man kühlt und man keine automatische Temperatursteuerung hat oder nicht, wo man einstellt, dass man rechtzeitig anfängt zu kühlen. Eigentlich in dem Moment, wo die Gärung einsetzt, muss die Kühlung beginnen. Mhm. Und wenn man Wasser hat, was vielleicht 15 Grad hat, dann kann ich ja auch meinen Most gar nicht unter 15 Grad bringen. Also da brauche ich gar nicht einstellen, sondern könnte ich einfach ein bisschen rüberlaufen lassen, vielleicht das mit der Intervallschaltung koppeln, dass es jede Minute mal kurz angeht und dass ich ein bisschen Wasser spare und dass ich das zum Anfang vielleicht, bis ich die Hälfte der Öchsle vergoren habe, dass ich das dann anlasse oder noch ein bisschen weiter. Dass sie also mit wenig Regelung auskommen, mit relativ wenig Wasser. Und das wäre ein wichtiger Schritt, weil diese warme Gärung ist neben der Vorklärung ein Baustein für den Böxer und natürlich die Hefe dann auch.
Und entsprechend
bräuchte man eine Hefe, die vielleicht stärker gärt, wenig Nährstoffe braucht. Das ist ja meist in Kombination. Gegebenenfalls könnte man dann vielleicht ein bisschen an der Hefemenge runterfahren, aber das ist auch ein kritischer Punkt. Also ich sehe gar nicht, dass man da jetzt so allgemein sagen kann, das macht das so oder so. Da muss man mal ein bisschen selber, es ist ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Wir hatten dann auch die Idee, gab es von Winzern, die gesagt haben, ja, dann nehme ich gar keine Hefe mehr. Das würde natürlich was sparen, hat aber ist jetzt nicht ohne Risiko. Wenn ich jetzt einen sehr sauren Riesling habe, dann bin ich ja vielleicht dann noch safe. Aber wenn ich dann Portugieser habe mit einem hohen pH-Wert und ich gäre darauf länger, dann habe ich natürlich schon Probleme. Können wir jetzt nicht empfehlen. Wer radikal sparen will, könnte natürlich auch einen Tank oder der sich in Gärung befindet, dann auf die anderen verteilen. Also das ist wenigstens nicht ganz so schlimm wie gar nichts machen. Wollen wir es mal so sagen. Mehr können wir jetzt dazu nicht sagen. Das ist wirklich
Vino problematisch. Vino Karp heute mit nicht ganz so schlimmen Tipps.
Ja, also weil das sind ja dann Ideen, die da entstehen und die einfach mit Risiko behaftet sind. Der zweite Punkt wäre natürlich auch, das hängt eben auch vom Alkoholgehalt ab. Also typischerweise, wenn ich unter 12,5 Volumenprozent bin, dann habe ich auch mit wenig Gärstörungen zu rechnen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also würde man versuchen, das zu vermeiden. Manchmal haben die Käufer gerne noch ein bisschen mehr Alkohol. Kann man ja machen, aber sollte man sich dann überlegen, weil ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die meisten Sekte nur bei 12,5 Volumenprozent sind. Und der Grund ist wahrscheinlich weniger, dass das so leicht ist, sondern dass ich dann auch eine Zweitgärung ist ja noch mal schwieriger, dass ich dann ganz sicher bin, dass es auch durchgärt. Bei der Hefeernährung haben wir noch gesagt, vielleicht mal Diammoniumsulfat oder ich muss da mal nachgucken, das kennen viele Winzer nämlich. Das ist Ammoniumsulfat und das heißt bei Winzern
schwefelsaurer Ammoniak.
Ja, vielen Dank. Genau so heißt das, deswegen kennen das. Ich bin ja nicht so dabei mit der Düngung. Also das ist ein Produkt, das viele kennen und das hat eben den Effekt, dass dann der Stickstoffanteil sozusagen sich trennt von dem Sulfat, was dann eben als Schwefelsäure den pH-Wert absenkt. Und da könnte ich, das ist jetzt genauso teuer wie Diammoniumphosphat, für das gleiche Geld eine gewisse pH-Wertabsenkung erreichen, die mir dann zu einer saubereren Gärung führt. Also, denn natürlich, wenn wir sparen, können wir jetzt keine Weinsäure einsetzen oder denn das ist ja kontraproduktiv. Eigentlich wollen wir eine mäßig zügige Gärung mit pH-Wert, der okay ist.
Achtung, Diammoniumsulfat ist nicht für Bio-Wein zugelassen. Genau. Das ist, denke ich, ganz wichtig,
nochmal zu sagen. Ja, das wäre ganz wichtig zu sagen. Dann ist auch die Frage, wie viel geben wir davon? Das ist ja wie eine Düngung jetzt draußen. Das Problem ist, wir machen keine Düngebedarfsermittlung. Ja, ist ja eigentlich ganz schlecht. Wenn wir die machen wollen, müssen wir ins Labor gehen und mal ein FTR machen lassen und mal nach dem Stickstoff gucken. Kann man machen, kostet 15 Euro als wenn man, oder ein bisschen mehr. Wenn man jetzt sehr große Tanks hat, wäre das sogar günstig. Wäre das sinnvoll? Ich hatte mir jetzt überlegt, ich würde davon ausgehen, wir würden ungefähr 30 Gramm pro Hektoliter davon geben. Dann wären wir bei einem moderaten Mossgewicht, wo man irgendwo, ich weiß nicht, nach Anreicherung vielleicht bei 85 Grad liegen, dann wären wir da in einem Bereich, der funktionieren sollte. Das wäre dann prophylaktisch, aber würde eben nicht auf einer Düngebedarfsermittlung beruhen.
Oder FT-Analyse, wenn wir es in die UNO übersetzen.
Genau, weil das ja eigentlich wirklich das Gleiche ist. Wir haben auch nochmal gesagt mit dem Alkoholgehalt, da habe ich eine Tabelle gemacht, die diese alte Tabelle ersetzt hat, weil man dort eben einfach gesehen hat, dass die in vielen Fällen zu niedere Werte brachte bei Weißwein. Auch die findet sich in dem Leitfaden Önologie, den wir da verlinken. Damit hätte man auch die Möglichkeit mit einer Säuremessung oder man könnte auch da die Säure abschätzen. Also bin ich jetzt extrem hoch oder extrem nieder und bin ich bei Weißwein oder Rotwein, dann kann ich mir überlegen, wo ich bin.
Kann ich meine Alkoholausbeute einfach auch präzisieren und besser planen letzten Endes, wenn ich in die Anreicherung gehe, weil natürlich fallen bei der Anreicherung auch Kosten an.
Wir hatten jetzt für eine Maximalanreicherung, rechne ich jetzt im Moment mit 4 Cent der Liter, wenn ich jetzt 5 Kilo Saccharose nehme. Also meinetwegen ein bisschen rauf oder runter wäre jetzt ja nicht so. Das lassen wir jetzt mal, aber auf jeden Fall ist das ein Verlustgeschäft, weil ja ein Kilo eben 0,62 Liter gibt und dann müsste der schon ganz schön billig sein. Müsste der ja bei 60 Cent brutto sein, dass es irgendwie aufgeht oder sowas. Da liegen wir ja nicht. Deswegen sollte man sich das überlegen und dass wir natürlich dann auch mit dem Alkoholgehalt nicht zu hoch kommen. Ein Problem, was es da gibt, das hatte ich auch schon, war bei Landwein. Landwein darf auch, ja, das wäre jetzt je nach Weinbauzone, aber in unserer, das kann man so auch nicht sehen. Auch da sollte man sich nochmal kundig machen, denn die Schutzgemeinschaften haben jetzt ja die Möglichkeit, den Alkoholgehalt nochmal um ein Volumenprozent anzuheben. Ich meine, in Rheinhessen ist das der Fall, in der Pfalz nicht. Ist bei uns immer noch in der Pfalz 11,5 Volumenprozent. Weiß und 12 Volumenprozent rot und das wäre dann in Rheinhessen ein Volumenprozent höher.
Bei angereicherten
Wein. Bei angereicherten. Ja, das Problem ist dann, wenn ich dann irgendwas nicht angereichertes da reinschneide, dann gilt das immer noch als angereichert. Und das andere Problem, was man auch nicht aus den Augen lassen sollte, wäre, dass auch nicht angereicherte Landweine maximal 15 Volumenprozent haben dürfen. Hatte ich jetzt auch schon irgendwie, gibt es einmal. Das könnte und Qualitätswein kann denn eben angereichert bis 15 Volumenprozent sein. Also da würde ich das mal, dass man das besser abschätzen kann. Das sollte da helfen.
Wir haben jetzt schon sehr viel über die Verarbeitung gesprochen.
Ja.
Ein wichtiger Punkt wäre sicherlich, welche Messungen, welche Analysen sollte ich als Fassweinwinzer durchführen? Bei meinen eigenen Weinen, welches sollte ich ins Labor geben, worauf kann ich verzichten?
Das ist auch ein weites Feld. Sagen wir mal, ich würde mal die Öchse bestimmen, damit würden wir beginnen. Und wir würden selber eine Titration der Säure machen mit dem Störkschen Zylinder. Dazu haben wir ja auch einen wunderschönen Podcast, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Den fand ich sehr spannend, da habe ich selber noch was gelernt damals. Und dann das einfach ein normales Handrefraktometer. Und mit dem würde ich dann auch vorschlagen, die Gärkontrolle zu machen. Also benötigt man eine Tabelle mit den Endwerten. Es wurde ja immer gesagt, das würde nicht funktionieren. Wir können dann nochmal ganz, vielleicht ganz kurz nochmal ausholen. Bei dem Refraktometer, also bei der Dichte ist es so, der Alkohol hat eine geringere Dichte als Wasser. Deswegen ende ich am Ende mit Werten, die negativ sind. Und obwohl das die gleiche Skala ist, habe ich ja ein anderes Messprinzip. Bei dem Refraktometer die Lichtbrechung und da ist es so, dass Alkohol eine höhere Lichtbrechung hat als das Wasser. Deswegen bin ich am Ende bei Werten, die deutlich über Null sind. Und dann ist mein Endwert irgendwo zwischen 25 und vielleicht knapp 35 Öchse oder das umgerechnet in Brix sind meine ich zwischen 6 und 7 so ungefähr. Wir holen noch mal ein bisschen aus, denn die meisten Refraktometer, die für deutschen Traubenmus genommen werden, haben nur eine Skala von 30 bis 130 oder 140 oben zu erkennen, auch mit dem D, was rechts oben steht. Das heißt, ich kann dann gar nicht Werte messen, die unter 30 sind, zumindest nicht ausgedrückt in Öchse. Und damit das mit jedem Refraktometer klappt, habe ich da eine Tabelle gemacht, die sich auf Brix-Werte bezieht. Und wenn ich den Endwert nehme und ich bin ein Brix über dem prognostizierten Endwert, dann entspricht das 13 Gramm. Restzucker. Also so, man kann auch nicht sagen, dass das schlechter ist oder besser als die Spindel. Es ist jetzt nur ungewohnt. Aber es wäre das Leichteste, was man machen kann, weil man wirklich nur einen kleinen Tropfen braucht und das sehr schnell geht, bevor ich dann wieder die Spindeln und das so mache. Wenn wir jetzt also sagen, wir wollen das sehr einfach und kurz halten und wir haben keine Zeit, dann...
Ist das das Mittel der
Wahl? Genau. Würden wir am Ende, also je nachdem, man kann dann ins Labor gehen und vielleicht nochmal den Zucker machen, dass man wirklich weiß, dass das durchgegoren ist. Insbesondere bei Rotwein wäre das zu empfehlen. Dann sonst mit dem Klinitest. Ja, wenn man jetzt mehr Weine hat, kann man das auch damit machen. Der kostet ein bisschen mehr, aber vergleichsweise ist das immer noch günstig, bis man sonst ins Labor gefahren hat und das gemacht hat. Den gibt es ja im Kellereifachhandel.
Der Klinitest, ganz kurz, dient der Bestimmung der vergärbaren Zucker, also Fructose und Glucose, für den Wein, aber nur in einer Spanne zwischen 0 und 5 Gramm pro Liter Restzucker.
Genau, das macht das ein bisschen, diesen Einsatzbereich begrenzt, deswegen müsste man dann abschätzen, wann ist mein Endpunkt und wo ist der.
Präziser, weil der Klinitest ist auch ein Schnelltest. Präziser geht es natürlich mit der Restzuckeranalyse nach Rebelein, aber...
Das empfehlen wir jetzt hier einfach mal nicht. Das empfehlen wir jetzt hier einfach mal nicht, weil das wird schon reichen. Denn die Frage ist ja dann, was mache ich gegen Oxidation als nächstes? Vielleicht kommen wir noch kurz auf die Gärung nochmal an dem Punkt zurück. Wäre ja auch die Frage, was mache ich denn, und Hefeansatz, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja Untersuchungen aus Weinsberg von Dr. Schmidt, die eben auch gezeigt haben, dass man nicht unbedingt die Hefe rehydrieren muss. Wenn man jetzt alleine im Keller kämpft, dann ist das nach meiner Beobachtung manchmal so, dass man dann denkt, ich müsste das ja machen und ich müsste die Hefe noch ansetzen und man kommt dann einfach gar nicht dazu. Man macht das dann 2 Tage später, wo das dann schon spontan gärt. Also das ist sicher schon noch weniger die reine Lehre. Deswegen empfehle ich durchaus, wenn man jetzt der Einzelkämpfer ist, dass man die nimmt und oben in den Tank leert.
Einstreut.
Fertig, aus, Ende Gelände. Das ruft bei manchen Kopfschütteln hervor. Aber wir haben ja gesagt, wir müssen jetzt da irgendwie Kompromisse schließen. Deswegen kann man das sicher nicht so absolut sagen. Wichtig wäre bei der SO2-Gabe, dass ich dann wirklich das mache, wenn die Gärung vorbei ist. Manchmal besteht die Idee, ich warte dann noch wochenlang. Wenn ich eine gekühlte Gärung habe und Hefe eingesetzt habe, ist die Menge an zusätzlicher Gesamt-SO2, die entsteht, die ist vernachlässigbar.
Ganz wichtiger Punkt hierbei auch nochmal Thiamingabe.
So, die Thiamingabe, über die haben wir nicht gesprochen. Ja, die empfehlen wir ja immer. Ehrlichweise muss man auch sagen, dass man die eigentlich nur bei faulen Mosten braucht. Aber da das ja so wenig kostet, ist das keine schlechte Idee, das immer zu geben. Da sind wir jetzt am Ende, aber das... Also ich wäre jetzt nochmal bei der ersten Freigabe, dass ich die am Ende der Gärung dann wirklich zeitnah mache und nicht warte. Wenn ich sonst einen hohen pH-Wert habe, so wie bei Portugiesern, dann ist mein BSA ist gestartet, so schnell gar nicht gucken. Deswegen wäre das ein wichtiger Punkt. Und dann idealerweise eben Spund verlegen. Und dann hätten wir unseren wahrscheinlich hoffentlich fruchtigen, fehlerfreien Wein ohne Böxer, ohne Oxidation, vegan erzeugt, der dann auch gekauft wird.
Hoffentlich schnelle Abnehmer findet auf dem Fassermarkt.
Okay, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.